Mein Fazit im Augenblick mit der augenblicklichen Technologie, hyperskalierte GenAI, also ich finde es wichtig, dass wir klar machen, es geht nicht um KI im Allgemeinen, sondern um genau diese generative KI, die wir auslagern an Hyperscalers, überwiegend in den USA, die ist, so wie sie gerade läuft, ethisch nicht verwendbar. Woher kommen diese Daten? Die werden überall hergenommen, wo sie hergekommen. Und die meisten Menschen, deren Werke darin benutzt werden, um die Modelle zu trainieren, haben nicht zugestimmt. Wer darf die Modelle betreiben? Also im Augenblick sind wir ja komplett oder zumindest fast komplett auf das Wohlwollen amerikanischer Milliardäre angewiesen, die im besten Fall nur ihren Profit suchen, im schlimmsten Fall aber auch sehr menschenfeindlichen Ideologien nachgehen. Wie am Ende ein generatives Modell ja ein statistisches Modell ist. Und ein statistisches Modell kennt weder richtig noch falsch, noch Wahrheit. Das heißt, alles, was wir da rausholen, wird immer eine Statistik sein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe eine Folge von der OOP 2026 aus München mit dabei. Bei mir zu Gast war Johannes Link. Er nimmt eine sehr klare Position zum Thema generativer KI ein. Er nutzt sie nicht und das hat Gründe. Warum er generative KI nicht mit seinen Werten übereinbringt, welche Probleme und Konsequenzen er bei der Nutzung sieht, das erklärt er uns in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß damit. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, du Freude an den Themen hast und dabei noch was lernst, dann freue ich mich natürlich, wenn du hier und da ein Like dalässt oder auf Apple oder Spotify eine kleine Bewertung dazu schreibst und natürlich den Podcast in deinem Netzwerk teilst, damit auch andere in den Genuss kommen. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo Richie.
Ich freue mich total. Wir sind hier bei der OOP 2026 in München. Dein Vortrag kommt noch oder war schon?
Nee, mein Vortrag war schon heute, heute Vormittag.
Ah, ja. Dann bist du ja schon tiefenentspannt jetzt.
Ja, das ist gut.
Ich habe mir vorneweg, vor der Konferenz schaue ich mir immer die Abstracts an und die Titel, mit denen die Speaker hier sind. Und da hast du so recht schön geschrieben, GenAI, das hat so Vor- und Nachteile und es ist halt nicht nur alles schön, es ist aber auch nicht alles schlecht. Und da habe ich mir gedacht, ach, das ist toll, da sollten wir uns mal unterhalten drüber. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen oder was beschäftigt dich denn da?
Also das ist nicht das erste Mal, dass mich so ein Thema der Ethik, der Wertung, der Verantwortung irgendwie umtreibt. Ich hatte, glaube sogar auf der OOP vor etwa 10 Jahren schon mal auch den Vortrag Softwareentwicklung, Ethik. Und hatte auch bei einem großen Softwarehaus so eine Workshop-Reihe, 3 Tage über Software, über Verantwortung bei der Softwareentwicklung. Und das Ganze spiegelt so ein bisschen die von mir wahrgenommene, nicht nur von mir, aber auch von mir wahrgenommene Verantwortungskrise in der Softwareentwicklung wider. Also wir sind sehr eng dabei, auf uns zu gucken, aber nicht so gut dabei, auch zu betrachten, welche Auswirkungen hat das, was wir tun, welche Software wir entwickeln, auf andere, auf unsere Kunden, aber auch auf Gruppen auf der Welt, die viel weiter weg sind. Und insofern ist dieses Thema GenAI eines, das da sehr nochmal rausarbeitet, weil hier das, ich sag mal, die schlechte Seite deutlich größer ist als bei vielen anderen Dingen, ja. Die wir so tun. Ja.
Da lass uns mal ein bisschen reinschauen. Ich meine, einige werden es wissen, aber einige auch nicht. Was ist denn so das Schlechte dabei?
Also es wäre schön, wenn es da diesen einen Punkt gäbe. Ja? Tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Punkte. Die Liste ist fast, na, unendlich ist sie natürlich nicht, ne? Aber sie ist schon sehr groß, sie ist so groß, dass ich sie in 90 Minuten Vortrag nicht mal auf alle Punkte auch nur erwähnen könnte. Meine Argumentation, und vielleicht muss ich das schon vorwegnehmen, mein Fazit im Augenblick mit der augenblicklichen Technologie, hyperskalierte GenAI, also ich finde es wichtig, dass wir klar machen, es geht nicht um KI im Allgemeinen, sondern um genau diese generative KI, die wir auslagern an Hyperscalers, überwiegend in den USA, die ist, so wie sie gerade läuft, ethisch nicht verwendbar. Das ist meine persönliche Bewertung. Ja? Und Bewertung heißt auch immer, das hat mit meinen persönlichen Werten zu tun. Du hast gefragt nach dem, was sind denn die schlechten Teile? Es gibt zum einen, basiert das Ganze, basieren die ganzen Modelle, wenn man so will, auf Diebstahl von Daten. Und das Wort Diebstahl sage ich jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern im moralischen Sinne, so wie ich das empfinde. Ja, wir haben also, woher kommen diese Daten? Die werden überall hergenommen, wo sie hergekommen. Und die meisten Menschen, deren Werke da drin benutzt werden, um die Modelle zu trainieren, haben nicht zugestimmt. Also ich kann das für mich ganz konkret sagen, die Software, die ich als Open Source entwickelt habe, die Vorträge, die ich gemacht habe, die Artikel, die ich geschrieben habe, da stand auch nie nur zur Debatte, hier, da wird mal jemand von dir eine KI mit trainieren. Ja? Ob die Lizenzen, die da dranhängen, das erfüllen oder nicht, das werden die Juristen irgendwann entscheiden, aber dann ist es zu spät. Ja? Also das ist der eine Punkt. Dann haben wir den ganzen ökologischen Aspekt. Da geht es sehr viel um Energie. Vielleicht willst du dann auch später ein bisschen genauer einschauen. Vielleicht ein Schlagwort, die Projektion des Gesamtstromverbrauchs für Rechenzentren, die überwiegend durch die KI getrieben werden, in den USA ist von 4,4% des gesamten Stromverbrauchs auf 25% in 4 Jahren. Also das ist nicht mehr so lange. Und das entspricht auch etwa dem, was in dieser Zeit an erneuerbaren Energien in den USA zugebaut wird. Also wir schlucken sozusagen mit diesem Hype den kompletten Fortschritt an erneuerbaren Energien. Dann ist das Thema Wasser, spielt eine Rolle, weil das Kühlen dieser Rechenzentren ist nicht leicht. Das Thema elektronischer Waste, also die ganzen GPUs, die da drin stecken, woher kommen die Rohstoffe? Die könnten wir teilweise bei uns abbauen, machen wir aber nicht, ja, weil wir unsere Böden nicht damit vergiften wollen. Das heißt, wir dumpen dann auch sozusagen diese Chips dorthin, wo wir sie herholen. Das heißt, wir versuchen uns von diesem ganzen Waste sozusagen zu befreien als Gesellschaft im globalen Norden. Ja.
Ja. Bei den Chips ist es ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bestätige mich oder widerlegt das, wenn ich, dass die auch relativ schnell durch neu wieder ersetzt werden. Ne? Also ja. die haben ja gar keine so lange Lebenszeit.
Genau,
mehr,
das,
ne?
Das liegt auch daran, wie diese KI-Rechenzentren betrieben werden. Das ist weniger so, dass man die hoch und runter fahren kann in kleinen Schritten mal mit mehr oder weniger Last, sondern die laufen praktisch in Volllast immer. Also man kann immer nur große Blöcke dazu und abschalten. Das liegt an der Art, an der Parallelisierung dieser ganzen Ansätze. 2 Jahre ist so. 1,5 bis 2 Jahre ist das, was so ein Chip an Lebenszeit hat, also so eine GPU an Lebenszeit hat. Und dazu kommt noch, dass das ganze Rechenzentrum, also man kann die ein paar Mal ersetzen, aber auch die Annahmen, so nach etwa 5 Jahren muss mehr oder weniger die komplette Infrastruktur des Rechenzentrums ausgetauscht werden. Also auch Dinge, die wir so von traditionellen Rechenzentren nicht kennen.
Ja, ja. Ja. Also da wären ja manche auch total froh, wenn sie mal irgendwie neue Hardware hätten bei uns in den Rechenzentren, was dort quasi durchgezogen wird. Ne?
Also weil die Chips noch funktionieren, ne? muss man sagen.
Ja. Ja, und natürlich Energieverbrauch und das natürlich in Relation dazu, wie wir generative KI nutzen, ne? Wo wir uns dann quasi irgendwie ein paar lustige Bildchen basteln lassen.
Ja, also die Frage ist, das wäre sozusagen, wir waren noch nicht bei allen Nachteilen, ja, aber die andere Seite, was ist der Nutzen, ist ja sozusagen das, was ich dem gegenüberstellen muss, wenn ich irgendwie versuche abzuwägen. Und also mir persönlich fällt es schwer, einen Nutzen zu sehen, der über Bequemlichkeit, Profitmaximierung, Reibungsminimierung, will ich das mal nennen, hinausgeht. Also was wir uns ja von neuen Technologien eigentlich wünschen würden, sie helfen uns bei Bewältigung des Klimakollaps, sie schaffen den Teil der Menschheit, der ja auf sehr niedrigem Standard lebt, der in Armut lebt oder am Überlebensminimum kratzt, ja, dem würden wir helfen. Das ist das, was ich mir von einer neuen Technologie erhoffen würde. Und in dieser Rechnung gibt es eigentlich keine Einsatzszenarien. Auch wenn das oft so verkauft wird, KI kann aber doch. Und das ist dann eben so das Problem dieses Sammelbegriffs KI. Wenn ich KI sage, ja, dann kann ich sozusagen alles Gute vereinnahmen und kann dann sagen, ja, und ein paar Sachen davon kann die sozusagen gegenüberstellen. Ja, aber viele der erfolgreichen KI-Anwendungen sind eben gar keine Gen-AI oder zumindest keine Hyperscaled Gen-AI.
Ja, ja. Wir waren ja vorher bei den negativen Auswirkungen. Das heißt, es gibt noch mehr, aber da will ich dich gar nicht stoppen, also dass wir das auch mal durchdringen. Ne?
Also was wir schon sehen, ist, dass generative KI sehr viel Potenzial bei Zerstörung unterschiedlicher Bereiche unseres Lebens hat. Also denken wir an das Bildungssystem. Ja, das Bildungssystem, das ruft sozusagen nach KI. Warum? Weil es zumindest jetzt, wenn ich an Deutschland denke, eigentlich unterfinanziert ist. Ne? Also so ein Klassiker, wenn ich einen gesellschaftlichen Bereich habe, für den die Gesellschaft aber nicht genug investiert, in Form von Geld, von Zeit und so weiter, dann möchte ich irgendjemanden, der mich da rausholt. Und das ist in der Bildung ganz stark. Ja? Lehrer sind überlastet, Studenten sind überlastet. Na, dann geben wir doch den Gen-AI an die Hand. Das Problem dahinter ist, dass gerade für die Studierenden, das bedeutet, sie delegieren Aufgaben, die ihnen ja eigentlich beim Kompetenz, beim Wissenserwerb helfen sollen. Das delegieren sie jetzt plötzlich an eine KI. Was heißt, es wird zumindest der Kompetenzerwerb ist kleiner, ja, wenn er teilweise überhaupt da ist. Aber da gibt es auch neurologische Studien dazu, was das mit dem im Gehirn macht, ja, was das sozusagen verändert an der Kompetenz, an den Kompetenzen, an der Problemlösungsfähigkeit. Und das ist schon, also das ist schon erschreckend. Und so ein Ausbildungszyklus an den Unis, der dauert 3 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt die ersten Bachelorstudenten, die fertig werden und die ihr ganzes Studium damit verbracht haben. Das heißt, das geht ruckzuck, dass wir Studenten haben, die Kompetenzen nicht mehr haben, die sie haben sollten. Ne?
Also das finde ich total spannend, weil das ist auch was, als ich angefangen habe mit generativer KI, da habe ich mir gedacht, ja super, jetzt kann ich endlich mal, brauche ich keine Blogbeiträge mehr schreiben, sondern lass mir die generieren. Ne? Und dann habe ich aber auch gemerkt, ja, aber es geht ja eigentlich genau darum, die selber zu schreiben, weil ich mich ja mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weil ich das mich da reiben möchte mit meinen Gedanken, mit der Recherche und allem, was ich da so mache und eigentlich nicht nur ein Output haben möchte, den ich dann irgendwo hinpacke. Ne? Also dieser Lernprozess geht verloren, wenn ich mich da rein auf den Output der Gen-AI konzentriere. Ne?
Ja, wenn du den generieren kannst, dann kann den auch jemand anders generieren. Warum solltest du den dann generieren? Ne? Dann kann ich mir den auch on the fly sozusagen hervorbringen. Also das war eines dieser Sachen, Bildung. Dann das freie Internet leitet natürlich unglaublich darunter. Ja? Also es gibt, wenn wir denken an die Wikipedia, OpenStreetMap, die einfach unter starker Last stehen, ja, die sie selbst finanzieren müssen. Also die Last kommt durch die Crawler, durch die KI-Crawler, die einfach versuchen, allen Input, den sie irgendwo herbekommen können, zu haben. Finanzieren müssen das aber sozusagen diejenigen, die dann den Crawlern auch noch sozusagen das Material liefern. Und das ist natürlich für gemeinnützige Initiativen wie Wikipedia, OpenStreetMap und so weiter, ist das natürlich ein echtes Problem. Aber das ist Geld, das ihnen an anderer Stelle fehlt.
Wie siehst denn du das Thema der Datenqualität? Weil natürlich da landet ja auch viel Schrott drinnen, den wir dadurch erweitern müssen. Und es ist ja so ein bisschen auch eine Inzucht des Ganzen. Ne?
Also ja.
Viele machen dann halt eben ihre Blogposts damit, bringen das wieder im Internet, der nächste Crawler geht darauf, holt das rein. Das ist ja so ein bisschen, der Genpool wird ja nicht mehr dadurch. Ne?
Ja, also die Idee des Model Collapses und also meine Vermutung ist, das wird einfach dazu führen, dass die ganzen Trainingsdaten abgeschirmt werden. Also irgendwann wird sich aus dem Internet, das jetzt geschätzt etwa 50-60% jeden neuen Inhalts schon zumindest teilweise generiert ist oder generierte Anteile hat, daraus wird sich nichts Neues mehr schaffen lassen. Das heißt, und das passiert jetzt ja auch schon, die KI-Firmen versuchen Verträge zu machen mit Verlagen, mit Redaktionen und so weiter, um echten menschlichen Input zu bekommen. Und das Problem, aber selbst wenn das alles echter menschlicher Input wäre, das wir nicht lösen können, ist ja, dass wir am Ende ein generatives Modell, ja ein statistisches Modell ist. Und ein statistisches Modell kennt weder richtig noch falsch, noch Wahrheit. Das heißt, alles, was wir da rausholen, wird immer eine Statistik sein. Das heißt, egal wie gut die Trainingsdaten sind, selbst wenn da nur wahre Dinge drin wären, da müsste man sich schon, ist eine Geschichte, ein Roman, ist das wahr? Offensichtlich nicht meistens und trotzdem wollen wir das irgendwie da drin widerspiegeln. Wir werden also immer Halluzinationen daraus bekommen, weil das einfach sozusagen Grundlage dieses Modells ist, dass ich in einem großen Raum auch wenn ich in den Trainingsdaten keinen Parameter habe an der Stelle, trotzdem etwas rausbekommen. Das ist ja der Sinn dieser ganzen Modelle. Ja? Also wir werden diese Datenqualität so nicht in den Griff kriegen. Natürlich versucht man das dann auch anders, durch vorgeschlagerte Filter, durch nachgelagerte Filter. Wir wissen, wie gut das an anderen Stellen klappt, ne? Wenn wir SQL-Injection vermeiden wollen und einfach nur Textfilter, Regex davor packen und danach. Das klappt nicht. Ja? Also diese Vermischung aus, was ist Datum, was ist Anweisung, die geht in diesen LLMs ja komplett verloren. Ja, mein Prompt enthält beides. Und wenn ich das nicht trennen kann, dann kann ich auch nicht gut filtern.
Ja. Aber haben wir denn, also siehst du denn irgendwo in diesem ganzen, in dem ganzen Wahnsinn, der da jetzt gerade passiert, auch darunter, siehst du denn da auch irgendwo Lichtblicke, wo du sagst, da bewegt sich was in eine richtige Richtung? Oder weil es klingt ja jetzt, wenn du die Sachen so sagst, da läuft gerade der Zug, der fährt so Richtung Abgrund und alle generieren schön mit, ne?
Also wir würden uns ja gerne wünschen, ja, dass wir eine Technologie, die ja durchaus was dazu gebracht hat. Ja, also das ist ja diese Transformer-Modelle, wenn man reinguckt, das ist schon ein cooler Gedanke auch, was die plötzlich können, was vorher nicht ging, dass man die irgendwie sinnvoll einsetzen kann. Und da muss man sich fragen, was wären die Dinge, die sich ändern müssten? Also die Frage ist, ich komme dann irgendwann zu dem Ergebnis, so wie es heute ist, sollte man das eigentlich, also für mich, ich darf das nicht einsetzen und ich finde, man sollte es nicht einsetzen. Was müsste sich ändern? Und das fängt dann bei so einfachen Sachen an wie, die Modelle müssten unter unserer Kontrolle sein. Also die müssten richtig offen sein, also im Sinne, was geht da wirklich rein? Haben die Urheber zugestimmt? Können wir das reviewen, dass die Öffentlichkeit weiß, was da drin ist? Ja, wir wollen ja auch die Manipulation ausschließen, die sehr leicht ist, ja. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber je größer die Modelle sind, also je mehr Daten, je mehr Parametern sie trainiert werden, desto kleiner ist der Anteil an gezielter Verschmutzung dieser Daten, den man treffen muss, um die Modelle in bestimmte Richtungen zu lenken. Und das ist natürlich auch was Leute wissen, die das explizit manipulieren wollen. Ja, und das passiert ja auch. Die Modelle sind nicht in unserer Hand. Das wäre das Erste. Sie müssten sozusagen in der öffentlichen Hand sein. Wir müssten also wissen, was da drin ist. Wer darf die Modelle betreiben? Also im Augenblick sind wir ja komplett oder zumindest fast komplett auf das Wohlwollen amerikanischer Milliardäre angewiesen, die im besten Fall nur ihren Profit suchen, im schlimmsten Fall aber auch sehr menschenfeindlichen Ideologien nachgehen. Ja. Und die tun alles, um ihren Ideologien zu frönen. Ja? Das heißt, die schrecken vor Manipulation dieser Modelle nicht zurück. Also da müssten wir von wegkommen. Ja? Wir müssten einen vernünftigen Ressourceneinsatz finden, was auch immer vernünftig heißt. Ja? Das ist ja dann wieder, das muss man dem Nutzen gegenüberstellen. Ich würde gerne den ersten, nicht nur kleinen, greifbaren, qualitativen Nutzen sehen. Weil dann würde ich sagen, jetzt lohnt es sich mal drüber nachzudenken, in welche Richtung wollen wir damit. Aber im Augenblick geht es halt hier um Profit und es ist ja so toll, dass ich irgendwie meinen Spring Java Code schneller generieren kann oder ich muss da nicht mehr reingucken. Also es geht um sehr viel Bequemlichkeit, sehr viel Reibung wegbringen und bei den Unternehmen um Profit. Ja. Das sind die Aspekte, die man verändern müsste. Und da fragt sich dann, wie wahrscheinlich ist das in unserer jetzigen Weltlage, politischen Situation?
Ja. Siehst du denn, wenn du diesen ganzen Markt dir betrachtest, siehst du denn irgendwo einen Ansatz, wo du denkst, da macht die generative KI wirklich Sinn?
Also es gibt sehr kleine Modelle. Und kleine Modelle, die wirklich sozusagen offen sind, müssen so klein sein, dass wir auch wirklich in die Trainingsdaten reingucken können und dass das auch, ich sag mal, eine mittelgroße Firma auch für sich trainieren kann. Das gilt für die ganzen großen Modelle nicht. Ja. Das, was es jetzt an kleinen Modellen gibt, die was können, das sind alles nur Open-Weight-Modelle. Also die sind, und alle sind von irgendwelchen großen kommerziellen Modellen geschränkt. Und wir müssen sozusagen diesen Umweg gehen zurzeit. Wo es sinnvoll ist aber, wenn wir wirklich kleine, stabile Modelle halten, also das heißt dann, da geht es um ein paar Millionen Parameter statt 100 Milliarden oder der Bereich, wo wir gerade sind. Dann sind die plötzlich auch in kleinen Bereichen nützlich und zwar stabil nützlich. Also es gibt zum Beispiel Modelle für die Sprachanalyse. Die reduziert man dann typischerweise für eine Sprache, weil dann können sie deutlich kleiner sein. Und dann kann ich Informationsextraktion aus Texten machen, weil das ist ein echtes Problem. Das haben wir vor den KI-Modellen nicht lösen können. Ja? Und auf dieser Ebene gibt es viele kleine Modelle, auch der AlphaFold heißt es, glaube ich, ne? Dieser Genomfalter, der Proteinfalter. Auch das ist ein generatives Modell, aber halt viel kleiner und genau mit Daten trainiert, die nur diese Domäne betreffen. Und ich glaube, in diesem Gebiet könnten wir super viel machen, aber die Milliarden fließen halt woanders hin. Ja?
Ja, ja. Hast du für uns einen Tipp, weil ich glaube, viele in unserer Branche, die sehen das auch ein bisschen, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, ich muss das ja auch nutzen, weil ich dann, damit ich dann auch schneller bin, damit ich irgendwie da mitkomme, damit ich nicht abgehängt werde, damit ich vielleicht auch meinen Job behalten kann, um produktiver zu sein. Wie kommen wir raus aus dieser Spirale als Einzelner? Wie?
Also Ethik ist ja im Endeffekt etwas Individuelles. Also ich muss mich selbst dafür entscheiden, zu sagen, das sind Dinge, die will ich tun, das sind Dinge, die will ich nicht tun, weil sie meinen Werten widersprechen. Und dann kann ich sozusagen anfangen, was tue ich. Bei mir persönlich ist es so, dass ich diese Tools nicht einsetze, dass ich darüber informiere, dass ich darüber diskutiere. Wie weiter der Einzelne gehen kann, das hängt ja auch sehr von der persönlichen Situation ab. Ich glaube, was so ein bisschen ein Trugschluss ist, ist, dass man das als Fertigkeit lernen müsste. Also ja, wenn mein Chef möchte oder mir aufzwingt, dass das integriert ist, dann setze ich das in irgendeiner Form ein. Aber ich glaube nicht, dass man, wenn man das nicht einsetzt, irgendwie einen großen Fähigkeitsverlust hat. Ja. Denn zu jeder Generation brauche ich andere Prompts. Also das, was da sozusagen passiert, ist Fähigkeiten, die wir alle mehr oder weniger gut haben. Dinge klar formulieren zu können. Ja. Die ganz konkreten Sachen, die ändern sich sowieso ständig. Und wenn wir nicht daran glauben, dass Softwareentwicklung komplett ersetzt wird dadurch, was nochmal eine ganz andere These wäre, dann können wir diese Fähigkeiten sowieso, also glaube ich, kurzfristig immer lernen, wenn wir sie brauchen. Und wenn Softwareentwicklung komplett ersetzt wird, na, dann müssen wir uns ganz anderen Sachen umgucken, ja. die wir dann tun. Ja,
ja, ja. Wenn du jetzt so drauf schaust und du beschäftigst dich ja sehr viel auch mit diesen Themen, ist das, glaubst du, dass das System, so wie es jetzt ist, dass das zusammenbrechen wird oder wird das noch viel weiter eskalieren? Oder was ist da so dein? Also hast du jetzt natürlich auch keinen Zukunftsblick, aber so. Also
ich kann so sagen, ja auch nur gucken, was schreiben andere. Die finanzielle Blase ist unglaublich groß, aber es gibt auch ein unglaublich großes Interesse von Staaten und sehr großen Firmen, das am Laufen zu halten. Deswegen. Ich würde sagen, das bricht irgendwann zusammen und da kann man sich drüber freuen oder man kann gucken, was das für riesige Schäden für uns alle haben wird. Ja? Vielleicht passiert es auch nicht, da fehlt mir die Kristallkugel. Ich glaube, dass sich im Gesamtsystem was ändert, müssen wir eben auch auf die politische Ebene gehen. Ja? Und dann ist die Frage, wie, wenn wir politisch aktiv sind, das ist jetzt ja auch nur eines von vielen Themen, die man dann hat. Ja? Dass unsere mitpolitisch Aktiven auch mal sensibilisieren dafür, das ergreifen. Es gibt eine digitale Ludistenbewegung, auf Deutsch sind das die Maschinenstürmer, ja? die durchaus viel fortschrittlicher waren, als das sozusagen dieses Maschinenstürmer-Image so ein bisschen sagt. Da kann man sich engagieren. Aber irgendeine Form von Zusammenbruch wird es geben. Und wenn wir nur von dem Mangel an Energie an dieser Stelle ja heimgesucht werden.
Da ist es limitiert. Ne? Ja. 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 Ja, also ich glaube, das ist was ich für mich raushöre, ist auch mal bei sich selbst nochmal zu schauen, was kann ich denn eigentlich vertreten? Ich meine, du hast jetzt echt viele auch Punkte gebracht, die sind so für viele ja sehr abstrakt, ja, so Energie und irgendwelche Chips und so, aber das ist ja, betrifft uns ja im Endeffekt alle, ne? Das ist ja, wie du sagst, auch wie das ganze Thema Klima und so oder auch gesellschaftliche Umwürfung, das ist ja im Endeffekt, betrifft es uns dann irgendwo. Also sich das nochmal bewusst zu machen, auch was heißt das für mich und was kann ich in meinem Umfeld damit konkret machen? Oder eben nicht mehr machen.
Ja. Und wie gesagt, wir haben Dutzende von Themen weggelassen, die man da noch anbringen könnte, ne? Problembereiche.
Ja, Johannes, vielen lieben Dank, dass du hier das Thema mal so reingebracht hast. Ich finde, dass man einen guten Kontrapunkt auch, statt immer nur zu sagen, wir müssen jetzt ein bisschen KI nutzen, das finde ich einmal gut, dieses Bewusstsein auch zu schaffen. Freue ich mich, dass wir das hier im Podcast auch mal so platzieren können. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
Und danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Und eine schöne Konferenz noch.
Danke.